Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
Und ich bin Christian Wieröhl, brav zu Hause im Berliner Regen, während du, lieber Horst, schon wieder in den Bergen bist. Dieses Mal allerdings nicht mit der globalen Wirtschaftselite in der Schweiz, sondern mit der Familie in Österreich.
Ja, tatsächlich, es ist eine Premiere, dass ich hier aufnehme aus den Bergen. Ich war heute schon auf dem Gletscher, Christian. Ich war wirklich ganz oben. Muss man allerdings auch auf den Gletscher fahren. Wir sind hier am Kitzsteinhorn in Kapun, denn unten liegt einfach kein Schnee. Es sieht aus wie Anfang April im Tal. Auch muss man sagen, wirklich so bis 1000 Meter. Alles grün, darüber sulzig und erst ab 2000 Meter kommt so etwas wie ein Schiefergefühl auf. Und wir waren natürlich oben auf dem Gletscher. Es ist wunderbares Wetter und ja, für mich ist es immer so, die eine Woche Skifahren. Ja, da kann ich abschalten, da komme ich auf neue Gedanken.
Das klingt nach den Skiferien, die für mich optimal sind. Ja, wenn alles grün ist, brauche ich mich gar nicht mit Skiern zu beschäftigen, kann direkt zum Après-Ski übergehen. Ja, das wäre mein Traum.
Ja, ja, Après-Ski, da bin ich ja nicht so ein großer Fan von.
Da bin ich richtig gut drin.
Ja, das mag ich. Also ich glaube, wir können uns gut aufteilen, nicht, bei so ein paar Dingen. Ich bin dann der Skifahrer. Nein, mit der Familie ist man natürlich nicht so auf Après-Ski, aber ich konnte dem nicht so wirklich was abgewinnen. Ich liebe es irgendwie danach auf die Hütte zu gehen, auf die eigene Hütte, die wir oft mit Freunden gemietet haben. Die ist ein bisschen anders und dann erstmal so ein bisschen zu chillen, Bier zu trinken.
Chillen ist natürlich bei dir jetzt auch verständlich, denn du bist ja auch vergangene Woche schon unterwegs gewesen, Horst, nämlich im Ländle, das sich ja inzwischen auch The Land nennt, also in Baden-Württemberg. Und da warst du auf dem Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Ich war auch unterwegs, allerdings in den Niederungen des Ruhrgebiets. Da habe ich die traurigen Aktionäre einer Industrieikone vertreten müssen, nämlich auf der Hauptversammlung von ThyssenKrupp. Und über beide Events müssen wir natürlich reden.
Dazu gab es natürlich viele, viele Zahlen. Zahlen, auf die viele Menschen hingefiebert haben. Unter anderem von fünf der Magnificent Seven, der glorreichen Sieben. Ja, und das ist jetzt die Frage, werden aus den Sieben vielleicht nur noch die glorreichen Vier und die drei Fragezeichen oder die drei kleinen Schweinchen? Es geht also um die Zahlen und Narrative auch hinter Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta.
Und um die Frage, wie weit der Schwung, der von den Big Techs ausgeht, den Markt denn noch tragen kann.
Und ob man die Allzeithochs, die wir momentan sehen, mal nutzen sollte, um Kasse zu machen. Oder ob die Kursrekorde nicht sogar eine Einladung sind, jetzt erst recht zu investieren. Viele Themen also und ich will ja auch noch Skifahren, also legen wir los.
Das Ganze sehen.
Ja, es war ein ganz besonderes Treffen im Januar für die Wirtschaftswoche, aber auch für die 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Drei Tage trifft man sich in Schwäbisch Hall. Es wird auch das Davos des Mittelstandes genannt. Ja, beeindruckende Unternehmerinnen und Unternehmer kommen zusammen, Weltmarktführer aus dem ganzen Land. Von Trumpf bis EBM Papst, von Vorwerk bis Weleda. Es gab einen großen Werbeblock von Tina Müller natürlich. Von Fresenius, also von großen Konzernen, bis hin zu kleinen Maschinenbauern war also alles vertreten. Und wir konnten auch mal so ein bisschen den Puls fühlen, aber auch Impulse mitnehmen. Und ja, ich würde vielleicht dir, Christian, und auch unseren Hörerinnen und Hörern ganz gerne anhand von 2 bis 3 Personen und Zitaten erzählen, wie da so die Stimmung war. Denn auch das ist relevant, selbst wenn natürlich viele dieser Unternehmen oder die meisten eben nicht börsennotiert sind. Trotzdem ist das, was sie sagen und denken, wichtig, denn sie sind auf den Weltmärkten aktiv und ja, auch sie ringen um ihren Optimismus, muss man sagen.
Ja, also bei den Personen interessiert mich natürlich Weleda, ja, Tina Müller, sieht man ja auf LinkedIn sehr häufig. Der muss es ja eigentlich richtig gut gehen, ja, weil sie ist jetzt so in einem Unternehmen, was so ihrer Passion entspricht. Ein Unternehmen, was ja auch börsennotiert ist in der Schweiz, eine der größeren Positionen übrigens bei Scherzer und Co. Deswegen weiß ich's. Wie war so ihre Stimmung, so wie man sie auf LinkedIn erlebt?
Ach, sie hat natürlich geliefert und sie hat eine große Präsentation gemacht zu ihrer Nachhaltigkeitskampagne bei Weleda. Also ist ja eine Naturkosmetikmarke, was sie da alles vorhat. Sie will natürlich neue Zielgruppen erreichen, jüngere, natürlich auch die Männer will sie endlich knacken. Und du weißt ja, wie bei Tina Müller das ist, wenn sie irgendwo hinkommt, sie macht erstmal eine große Kampagne und ein neues Logo. Das macht sie auch bei Weleda. Mich haben aber andere Menschen sehr beeindruckt. Am Vorabend hat Winfried Kretschmann gesprochen und ja, der nimmt ja kein Blatt mehr vor den Mund und er sagte irgendwann diesen schönen Satz, wer nicht mitkocht, steht irgendwann auf der Speisekarte und das sei sein Motto und das möchte er immer verhindern. Und dieses Zitat zog sich so ein bisschen über diese 2 bis 3 Tage. Es wurde bei vielen Gesprächen auch darauf rekurriert, denn das Entscheidende ist ja, werden viele Unternehmen oder wird die deutsche Wirtschaft abgehängt oder spielt sie noch vorne mit? Das ist so die Frage aller Fragen.
Gut, und dann habe ich gesehen, du hast mit Alexander Gerst gesprochen, mit dem Astronauten. Und ich vermute, es ging jetzt nicht darum, die Grünen auf den Mond zu schießen.
Nein, ich habe natürlich verschiedene Interviews geführt an dem Tag. Wir waren ja mit einem 10-köpfigen Team übrigens von der Wirtschaftswoche da. Und ich habe nur 2 bis 3 Parts übernommen. Das sind ja Dutzende Panels. Und bei der Abendveranstaltung habe ich ein Gespräch mit Alexander Gerst gesprochen. Das war sehr beeindruckend. Das fand im Carmen-Würth-Forum statt. Das musst du dir mal anschauen, wirklich in Künzelsau. Also die haben dort ja ein Museum hingestellt für die Kunstsammlung von Würth und ein Konzertsaal, wo die Würth Philharmoniker gespielt haben. Also das war wirklich beeindruckend. Also die Leute hatte Gänsehaut und dann habe ich auf der Bühne in diesem Konzertsaal habe ich Alexander Gerst interviewt und er war ja tatsächlich zweimal auf der ISS, war der erste deutsche Kommandant auf der ISS und wir haben mit ihm über seine Erfahrung gesprochen, weil er lässt anhand von Videos und Bildern ja die Menschen sehr teilhaben oder er hat sie teilhaben lassen und warum das so wichtig ist, wie er gesprochen hat, er möchte auf den Mond, er hat über die nächste Mondmission gesprochen, er würde gerne selbst auf den Mond und man merkt dieses, wenn Menschen darüber sprechen, über Visionen, die Rückkehr des Menschen auf den Mond und er hat gesagt, das hat jetzt 50 Jahre gedauert, 1972 waren wir das letzte Mal da, das war übrigens auch wie der Antarktis, also da, er hat gesagt, vor 50 Jahren gab es auch diesen Run in die Antarktis und damals wurden aber nur die Fahnen abgesteckt, also man hat Fahnen in der Antarktis abgesteckt und natürlich auch auf dem Mond, jetzt ging es um etwas anderes, es ging darum, so ein bisschen auch Experimente zu machen, Forschung zu machen, Rückschlüsse auf das, also es gibt auch Gesteinsbrocken von der Erde vermutlich da, also man könnte vieles erfahren über uns und das hat die Menschen richtig beflügelt und ich dachte an diesen Moonshot-Moment, Christian, weißt du, worüber man oft spricht, dass solche Ereignisse, ein solches Streben ja eine Gesellschaft auch beflügeln kann.
Ja, über diesen Moonshot-Moment habe ich in dem Buch von Frank Thelen, Tanik's DNA, ein bisschen was gelesen. Da ist halt dann leider aus dem, was Thelen da abgeleitet hat, zumindest für uns Basianer, nicht das rausgeworden, was man sich erhofft hatte, sondern eher das Gegenteil. Also da ist noch keine Mondlandung, sondern eher eine Bruchlandung. Ansonsten Bruchlandung, da bin ich auch schon wieder bei so einem bösen Thema. Herr Lindner war auch da.
Ja, Herr Lindner war nicht persönlich da, es war ja die Haushaltswoche, wir hatten ja noch keinen Haushalt, deswegen war er nur zugeschaltet. Ich glaube, wir haben jetzt einen Haushalt, nicht alle sind so wirklich glücklich. Naja, wir haben mit ihm natürlich gesprochen und ihm nochmal den Puls gefühlt. Sein Wachstumschancengesetz ist ja von 7 Milliarden inzwischen auf 3 Milliarden zusammengeschnurrt pro Jahr. Und da habe ich ihn natürlich gefragt, dass dieser Stimulus natürlich viel zu klein ist. Ich habe das mit einem Globuli verglichen, den man jetzt auch noch durch einen Mörser haut und nochmal zerkleinert. Und da wehrte er sich natürlich und sagte, nein, das hätte schon alles, was sie verabschiedet hatten, hätte schon eine Verbesserung. Und dann nutzt er die schöne Metapher, einen großen Elefanten treibt man mit kleinen Stöcken. Und ja, diese Metapher nach dem Kocht, wo man mitkochen will und nicht auf der Speisekarte stehen oder große Elefanten, die mit kleinen Stöcken getrieben werden. Das kann man mal so mitnehmen.
Ja, und dann kommt auch noch der müde Mann mit seiner Tasse Kaffee. Das war ja auch so ein Lindner-Narrativ. Aber viel mehr als unser Finanzminister interessiert mich natürlich, wie ist denn die Stimmung unter den Unternehmern dort? Das sind ja wirklich Menschen mit Skin in the Game, die nicht nur angestellte Manager sind, sondern vielfach auch Eigentümer von Unternehmen. Wie sehen die sich denn im Rahmen dieser ganzen Poli-Krise in Deutschland und dem, was um Deutschland herum passiert?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?
Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Also die sind natürlich auch angespannt, betonen immer wieder diesen Optimismus, was ich aber von vielen Unternehmen gehört habe. Ihnen selbst persönlich geht es eigentlich gut. Also Ihre eigene Lage hat nicht unbedingt mit der Lage des Landes zu tun. Sie sind international aufgestellt. Sie haben exzellente Produkte. Und was mich dann immer wieder fasziniert, ist ja schon bei vielen dieser Weltmarktführer diese Unbedingtheit im Streben, diese Fokussiertheit, diese Unerbittlichkeit, diesen Ehrgeiz. Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch mal Krisen haben, dass es kein Scheitern gibt, Streit oder Misswirtschaft zwischen den Familien. Aber sie sind doch eben sehr robust und sehr resilient. Und sie haben diese Fähigkeit, sich über verschiedene Krisen, Zyklen und Perioden anzupassen. Und ich habe natürlich mit einigen da auch gesprochen und viele sagen, das, was sie sehen, ist ein Spiegel der Weltmärkte. Also sie haben auch die China-Schwäche gespürt. Sie haben großen Optimismus, was in den USA passiert, oder versprühen einen großen Optimismus, was in den USA noch passiert. Und sie sehen die Schwäche im eigenen Heimatmarkt. Das ist aber nicht unbedingt ihre eigene Schwäche. Insofern sagen sie, es gibt immer Grund zum Optimismus, und man will sich vor allem diesem Schicksal nicht hingeben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man kann eine Transformation auch gestalten, man muss sie nicht über sich ergehen lassen.
Ja, zur Transformation kommen wir später nochmal bei einer Ikone. Du hast so ein paar Buzzwords genannt: Unerbittlichkeit, Exzellenz, Ehrgeiz, Fokussiertheit. Und ein Unternehmen, das genau für diese Attribute steht, ist ja genau der Gastgeber eurer Abendveranstaltung dort, nämlich Würth. Eine grandiose Unternehmerstory, Weltmarktführer für Befestigungstechnik, an dem ja wirklich nur eins stört: Man kann sich nicht dran beteiligen. Ne?
Die haben ja 20 Milliarden Umsatz erreicht. Diese Wegmarke war für die ganz wichtig. Auch, dass das Reinhold Würth noch erlebt. Sie sagten auch, der Januar war so ein bisschen schwächer, aber diese Firma ist natürlich großartig, muss man wirklich sagen. Und sie ist nicht börsennotiert, aber du hast dir 2 andere mal rausgesucht, wenn man denn in dieses Geschäft investieren möchte. Und da müssen wir natürlich wieder über einen großen Teil schauen. Ne?
Ja, Unternehmen, die so ähnlich sind wie Würth. Ja, da wäre zunächst Fastenal in den 1960er Jahren ähnlich wie Würth auch mal als Händler für Schrauben, Muttern, Gewindestangen gegründet. Und inzwischen haben sie alles Mögliche im Angebot, was Handwerk und produzierendes Gewerbe so brauchen. Ne? Kleb- und Schmierstoffe, Ventile, Werkzeuge, Beschichtungen, Lacke, alles, was mit Arbeitssicherheit zu tun hat. Die haben über 3.300 Verkaufspunkte, was jetzt deshalb so ein sperriger Begriff ist, weil damit eben nicht nur klassische Filialen gemeint sind, sondern auch diese sogenannten On-Sites. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Das sind nämlich Verkaufsautomaten, die Fastenal bei Großkunden oder in Gewerbegebieten aufstellt und die flexibel auf den dortigen Bedarf abgestimmt sind.
Jetzt denkt also man so hier, wie ich werde mir einen Snickers praktisch ziehe aus dem Automaten, bloß dass ich mir da im Befestigungsmaterial dann...
Genau, nur da ist dann halt Befestigungsmaterial oder eine WD-40-Ration oder ein bisschen Spray, sonst was drin, Arbeitshandschuhe, das, was halt gebraucht wird, wird davor gehalten. Man kann das als Unternehmen dann eben auch nur nach Bedarf abrufen, muss es nicht vorfinanzieren. Das Unternehmen kennt der eine oder andere vielleicht noch gar nicht, aber sie sind aktiv in 25 Ländern, machen rund 85% des Umsatzes in den USA und machen immerhin 7 Milliarden Dollar Umsatz. Da kann man jetzt sagen, naja, das ist ja nur ein Drittel von Würth, aber es ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer, insbesondere, weil man ähnlich wächst wie Wirt. In den letzten 15 Jahren Umsatz wie an der Schnur gezogen, knapp 9% PA im Durchschnitt. Beim Gewinn ähnlich kontinuierlich und stabil gewachsen, 11,5% PA im Durchschnitt. Und was wirklich großartig ist bei Fastenal, gerade in diesen Zeiten, wo wir ja viel über steigende Vorräte, gestörte Lieferketten und Working Capital hören, Free Cashflow auf Rekordniveau im Geschäftsjahr 2023 aus 7 Milliarden Dollar Umsatz, 1,26 Milliarden Dollar Free Cashflow rausgeholt.
Und man muss sagen, sie haben keine nennenswerten Netto-Schulden, eine Dividendenrendite von immerhin 2,5%. Und sie sind, und da klingelt es natürlich in den Ohren, auch immer in deinen Ohren, ein Dividendenaristokrat mit 26 Anhebungen in Folge. Und das alles zu einem KGV von 10. Ah nee, ich habe mich leider hier verlesen. Schön wär's. Leider, nee, ist ein bisschen mehr.
Ja, also dass Fastenal ein außergewöhnliches Qualitätsunternehmen ist, das hat sich natürlich auch an der Börse längst rumgesprochen. Die Aktie ist gerade auf ein neues Allzeithoch gegangen, bei über 70 Dollar, wird nun mit dem 5,5-fachen Umsatz und dem 20-fachen Cashflow bewertet. Das heißt, in der Region wäre Wirth eine Firma bei der Bewertung mit 100 Milliarden, also eines der größten Unternehmen dann im DAX.
Das ist alles. Werde ich der Familie mal erzählen, vielleicht gehen sie dann doch noch an die Börse.
Ja, das ist jedenfalls alles jenseits der langfristigen Durchschnitte. Da muss das Geschäft jetzt erstmal hineinwachsen, aber das wird das Geschäft tun, ist also momentan was für die Watchlist. Aber Fun Fact, über die letzten 20 Jahre hat die Fastenal-Aktie sich verzehnfacht und damit ungefähr genauso abgeschnitten wie der Nasdaq 100. Es muss also nicht immer Technologie sein. Auch in den vermeintlich langweiligen Branchen gibt es höchst profitable Wachstumsstories.
Und das finde ich ja auch immer toll, dass du diese Unternehmen auch immer wieder raussuchst. Also diese Unternehmen mit diesen langweiligen Geschäft, aber wo man sagt, das ist das, was die Welt zusammenhält, nicht?
Ja, und hier gerade ja besonders bei der Befestigungstechnik. Ja, aber man kann eben in jedem Bereich, in jedem Markt erfolgreich wirtschaften. Das ist ja eine Lektion, die hast du gelernt jetzt bei den Hidden Champions auf dem Weltmarktführergipfel. Und die lernen wir halt auch an der Börse. Nicht nur bei Fastenal. Anderes Beispiel ist W.W. Grainger, steht für William Wallace, das W.W. Die hat sich über 20 Jahre sogar verzwanzigfacht und auch in den letzten 1,5 Jahren mit plus 80% ungefähr doppelt so stark gewesen wie der Nasdaq.
Sie haben ein ähnlich breites Angebot an sogenanntem Industriebedarf, sind mit 16 Milliarden Dollar Umsatz doppelt so groß wie Fastenal, allerdings beim Wachstum schwächer und nicht ganz so konstant. Obendrein ist die Marge, liegt sie nur bei 15% versus 20%. Dafür aber mit einer Bewertung von dem dreifachen Umsatz und dem 25-fachen Gewinn auch etwas günstiger.
Ja, wir sehen auch, das ist natürlich nicht das Schnäppchen, was wir uns wünschen würden, KGV 10. Aber wir haben es hier letztendlich auch mit einem E-Commerce-Unternehmen zu tun, denn über 75% der Orders kommen über digitale Kanäle. Allein die auf Kleingewerbe und Handwerker fokussierte Website Sorrow.com gehört zu den Top-E-Commerce-Seiten in den USA und hat schon 2022 mehr als 1 Milliarde Dollar B2B-Umsatz generiert. Ne? Und das ist halt so ein Uralt-Unternehmen. Das müssen diese ganzen modernen, hochgehypten Start-ups alle erstmal schaffen.
Hast du denn beide eigentlich im Portfolio?
Na, ich habe eine ganz kleine Dosis von Fastenal, nicht von Grainger.
Also ein paar Schrauben im Depot.
Ein paar Schrauben locker, ja. Die Aktie habe ich schon sehr lange. Ich habe sie nie so als Fokus gesehen. Dummerweise habe mich auch mit dem Unternehmen zu lange nicht intensiv genug beschäftigt. Aber auch für Grainger gilt halt, ne? Dividendenaristokrat, 53 Anhebungen in Folge. Das ist sogar eigentlich ein Dividenden King. Rendite, 0,75%, das ist nicht das Thema, aber sie kaufen fleißig Aktien zurück. Wir haben es also auch hier wieder mit so einem Share-Cannibal zu tun, wie letzte Woche, die AutoZone. nicht ganz so extrem, aber in den letzten 15 Jahren hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien bei Grainger immerhin auch um ein Drittel ermäßigt. Sind jetzt nicht die heißen Tipps, die man heute sofort umsetzen muss nach dem Motto, heute billig, morgen teuer. Aber wenn man sagt, hey, ich hätte gern gut geführte Unternehmen, die Wachstumspotenzial haben, auch mal in einer anderen Branche als Technologie mit einer sauberen Bilanz, dann sind das Dinger, die auf die Watchlist gehören. Die nächste Korrektur kommt auf jeden Fall und dann kriegt man so eine Aktie vielleicht auch mal 25%, 30% billiger.
Das liegt im Trend.
Ja. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta haben Zahlen vorgelegt, also die großen Plattformen unter den Magnificent Seven Aktien. Ja, und Christian, du hast gesagt, du beteiligst dich nicht immer so an diesem ganzen Gefasel so im Vorfeld, was dann schon eine Woche vorher geht ja so ein ganzes riesige, alle posten und sagen, wie werden die Zahlen wohl werden und sind aufgeregt und du schaltest da immer so ein bisschen ab, ne?
Ja, ich werde ja manchmal gefragt, was machst du denn dann heute Abend? Und sage ich nur, heute Abend gehe ich wahrscheinlich in eine Kneipe oder in die Bar oder so. Dann heißt ja wie, aber die Zahlen kommen doch. Naja, aber ich meine, die kommen ja auch, wenn ich irgendwo anders bin. Dafür muss ich ja nicht am Rechner sitzen. Also es ist nicht so, dass Tim Cook mich vorher noch anruft und sagt, hey Chris, can we publish our figures? Nein, ist völlig egal. Die kommen einfach und ich glaube auch, ich bin nicht so schnell in der Reaktion, als dass ich da irgendeinen Vorteil hätte. Und insofern hat dieser Termin für mich keine Bewandtnis. Aber wenn sie dann da sind, gucke ich natürlich drauf und registriere beispielsweise, ne, dass nicht nur die Börsenwerte bombastisch sind bei diesen 5 Plattformunternehmen, ne, die ja allesamt nun jenseits der Billionen-Dollar-Marke sind von der Marktkapitalisierung her, sondern auch die Free Cash Flows in Summe haben diese 5 Firmen, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, im Kalenderjahr 2023 313 Milliarden Dollar Free Cashflow freigesetzt. Damit könnten sie einfach mal eben die beiden wertvollsten deutschen Börsenfirmen kaufen, SAP und Siemens. Die haben nämlich ungefähr diese Market Cap über 300 Milliarden.
Oder sie könnten die Rechnungen des Bundes, glaube ich, so von Januar bis Oktober bezahlen. Das wäre sozusagen die zweite Option.
Das sollten wir nicht zu laut sagen, denn hinterher hört uns der ein oder andere Linke zu. Und dann wird wieder gefordert, dass wir Unternehmen nicht nur im Land, sondern auch in Amerika verstaatlichen sollten.
Genau, weltweit verstaatlichen, die Reichen sollen zahlen. Nee, jetzt zurück nochmal zum Free Cashflow. Da muss man immer eines bedenken, da werden die Aktien beziehungsweise Aktienoptionen herausgerechnet, mit denen Tech-Firmen ihre Mitarbeiter bezahlen. Und für uns Aktionäre sind diese Stock-Based Compensations Kosten durch Verwässerung oder Aktienrückkäufe. Und bei Alphabet, Amazon und Meta sind diese Stock-Based Compensations in Relation zum Free Cashflow auch schon ganz schön immens. Also du hast ja die Quoten auch mal rausgesucht.
Also wenn man einfach mal sieht, dass wir bei Alphabet einen Free Cashflow von fast 70 Milliarden Dollar sehen fürs Jahr 2023, aber 22,46 Milliarden an Stock-Based Compensation, das muss ich eigentlich vom Free Cashflow abziehen. Ja, weil das muss ich zwar als Aktionär nicht in Cash bezahlen, aber es ist ja so, dass das Unternehmen Cash nimmt und Aktien zurückkauft und dann an die Mitarbeiter verteilt oder dass eben theoretisch auch neue Aktien emittiert werden können. Also letztendlich Stock-Based Compensation ist nicht für umme, auch wenn das immer wegbereinigt wird. Dass das so relevant ist, gerade bei Alphabet, auch bei Amazon, bei Meta, ne? Nicht so sehr bei Apple und Microsoft, liegt natürlich auch an den richtig gut gelaufenen Aktienkursen jetzt.
Schauen wir mal auf die einzelnen Werte, gehen wir sie mal ganz kurz durch. Ja, bei Apple muss man natürlich immer schauen, wie sich die Service-Umsätze entwickeln. Wir wissen ja, wir haben gelernt, sie wollen sich unabhängiger machen vom iPhone, was ja dann doch immer noch oder über Jahre die Cash-Cow war. Sie wollen nicht mehr nur ein Hardware-Lieferant sein, sondern eben auch ein Plattformunternehmen. Und da muss man sagen, die Service-Umsätze sind mit gut 23 Milliarden Dollar auf einem neuen Rekord und 11% höher noch als vor einem Jahr. Aber wegen der starken iPhone-Verkäufe ist der Anteil des Service-Geschäftes am Gesamtumsatz von 24,9% im dritten Quartal auf 19,3% im vierten Quartal zurückgegangen. Das ist jetzt aber nicht schlimm.
Nee, also man darf halt nicht vergessen, da ist halt schon die Spitze auch durch das iPhone jetzt dabei. Wenn man mal über 4 Quartale glättet, also eben diesen Effekt der Präsentation neuer iPhones herausnimmt, dann ist der Serviceanteil bei 22,7 und damit wieder 20 Basispunkte höher als in den 4 Quartalen vor dem letzten Quartal. Also Haken drunter, läuft. Und dann gibt's ja noch diese Vision Pro. Ja, die digitale Version von Puck der Stubenfliege, ja, endlich wieder so ein...
Kaufst du dir die eigentlich dann
auch? Naja, sobald es die in Deutschland gibt, kaufe ich die natürlich. Bin doch ein Konsumopfer und stehe dazu. Ich freue mich doch als Apple-Aktionär.
Du verdienst ja auch wieder mit, als Aktionär verdienst du dann ja auch an dieser völlig überteuerten...
so viel wird dann nicht verdient, aber weißt du, es ist mal wieder one more thing zum Anfassen. Und ich glaube, das darf man gerade bei dieser Wirkung bei Apple nicht unterschätzen.
Alle gucken ja bei Apple immer auch auf die China-Zahlen, weil in China da den Apple Konkurrenz erwächst durch chinesische Hersteller. Bist du auch jemand, den das beunruhigt oder sagst du, ja, also du hast das im Blick, diese Abhängigkeit vom China-Geschäft, oder traust du Apple zu, so viele neue Dinge zu bauen, dass diese Abhängigkeit nicht mehr so ins Gewicht fällt?
Ich traue Apple zu, die neuen Dinge zu bauen. Das kann aber durchaus wobbly werden. Nicht nur auf der Absatzseite, sondern auch auf der Produktionsseite. Aber da sind sie ja schon stark nach Indien gegangen. Den Weg werden sie weitergehen. Insofern, ich habe da keinen Zweifel, dass Apple den Weg weitermacht, und habe auch keinen Grund, was an meiner Position da zu ändern.
Kommen wir auf Microsoft, da können wir kurz abhaken. Ist wie die Ritter-Sportschokolade, quadratisch, praktisch gut, in allen Sparten stark. Ja, spannend bleibt, glaube ich, wie man diese ganzen immensen Investitionen in KI monetarisieren kann. Wir hatten ja über Sam Altman hier gesprochen, diese Verbindung mit OpenAI. Aber man muss festhalten, mit Office 360 hat man auf jeden Fall ein mächtiges Tool in der Hand, um das eben auch diese ganzen Schnittstellen zu bauen und das Ganze zu integrieren.
Ja, und ich meine, mit Microsoft, da muss man jetzt auch nichts mehr zu sagen. Die gehen ihren Weg, das ist hinter jede Sparte ein Haken gemacht.
Sie gehen ihren Weg, das klingt so ein bisschen wie ein Roman von Rosamunde Pilcher.
Ja, ist ja jetzt auch sehr erfolgreich gewesen. Also ich glaube, Rosamunde Pilcher hat mit minimalem literarischen Einsatz kommerziell extrem viel erreicht, wenn man dann diesen ganzen Nachruhm über Filme sieht. Also ich habe ja für sowas Sympathie, und ich bin ja auch der Meinung, einer der coolsten deutschen Künstler ist Dieter Bohlen, ja, weil er aus 3 Akkorden ein höchstwahrscheinlich 3-stelliges Millionenvermögen gemacht hat.
Ich glaube, wir sollten mal langsam zu Microsoft zurückkehren, Christian.
Nein, wir gehen gar nicht zu Microsoft. Wir gehen gleich zu Alphabet. Das wurde enttäuscht aufgenommen, wobei ich die Zahlen jetzt auch nicht so schlecht fand, zumal man ja nicht vergessen dürfen, dass Alphabet die günstigste unter den Big Five Aktien ist, bewertet nur in Anführungszeichen mit dem 24-fachen Free Cashflow, was auch für das Wachstum da okay ist. Aber es bleiben halt immer diese gleichen Fragen. Kann man dieses hochprofitable Web-Search-Geschäft ins KI-Zeitalter transformieren? Ist Alphabet noch immer die erste Adresse für die klügsten Köpfe der IT-Welt? Da hat man ja den Eindruck, dass OpenEye dem Google Campus den Rang abgelaufen hat. Und wann gibt's denn bei den Otherbets, also Waymo, dieser selbstfahrende Taxi-Service oder diese Healthcare-Technologien, wann gibt's da denn mal was Greifbares?
Aber man muss bei Alphabet eben auch immer sagen, man schaut dann immer natürlich auf das Werbegeschäft, was, glaube ich, nicht passieren darf, dass man die so als Dino abschreibt oder anfängt abzuschreiben nach dem Motto, die sind so Old Tech, so wie was man bei Microsoft auch mal gemacht hatte. Ich glaube, Google, Alphabet bleibt immer für eine Überraschung gut, und da arbeiten weiterhin fantastische Köpfe. Also Google wurde in manchen Kommentaren so ein bisschen auch abgeschrieben jetzt.
Ja, es sind einfach Fragen, aber die Fragen sind ja in der Bewertung drin. Die Aktie ist ja jetzt nicht hochgejubelt, und insofern Haken dran. Genauso wie Haken dran an Amazon bleibt für mich. Die E-Commerce-Aktie ist alles drin, die gesamte Wertschöpfungskette, inklusive solchen Themen wie Medien. Umsätze obendrauf, natürlich Cloud-Geschäft. Warum soll ich da eigentlich noch was anderes ins Portfolio packen aus dem E-Commerce, außer zum Zocken? Das war die Frage, die Philipp Glöckner gestellt hat, und ich muss sagen, ich habe auch keinen Grund, warum man das machen sollte.
Und wir haben keine Zeit, dass du über Zalando lästerst.
Nein, das mache ich auch nicht, und wir reden ja jetzt über eine andere Herz- und Schmerzfirma von mir noch, logischerweise, ne? Meta, die einzige der 5 Big-Tech-Aktien, die ich eben eben nicht im Portfolio habe und die auf 12 Monatssicht am besten gelaufen ist. Plus 155% und gegenüber dem Tief vom Herbst 2022, da waren wir bei $90, sogar knapp verfünffacht. Und da muss ich natürlich sagen, da sieht man immer doof aus, wenn man ausgerechnet diese Aktie nicht hat.
Ja, wie konnte dir das passieren, Christian?
Naja, ich habe das ja vor anderthalb Jahren mal in einem anderen Podcast gesagt, Meta ist für mich wie Erbsensuppe. Ne? Die kann auch super günstig sein und ganz toll aussehen. Trotzdem würde ich sie nicht kaufen und nicht essen. Da habe ich so ein frühkindliches Trauma. Und da hat sich nichts geändert. Ich nutze WhatsApp und Instagram. Aber wie wenig Sensibilität Zuckerberg für Themen wie Fake News und Datenintegrität erkennen lässt, das ist für mich einfach ein Knockout-Kriterium. Und ja, manchmal kosten solche Knockout-Kriterien ebenfalls Rendite. Insofern gräme ich mich nicht, zumal das ja auch alles eine Frage des Zeitraums ist. Ne? Über 5 Jahre sind Apple und Microsoft, meine beiden größten Depotpositionen, bedeutend besser gelaufen wieder als Alphabet, Amazon und ja, auch als Meta. Insofern, du weißt ja, if you're in doubt, zoom out.
Und man kann sich jetzt als Aktionär auch über Dividenden freuen. Auch da ist eine andere Prognose von dir aufgegangen, dass jede erfolgreiche Firma, die satte Cashflows erwirtschaftet, früher oder später auch etwas ausschüttet. Ja, das ist passiert. Erst Microsoft im Jahr 2003, dann Apple 2012 und jetzt hat nachgezogen Meta, und zwar mit 50 Cent pro Quartal, das sind $2 pro Jahr. Das habe ich jetzt ganz schön fix ausgerechnet, muss ich sagen. Nicht schlecht. Ja, das ist jetzt keine Riesennummer für die Aktionäre. Rendite von 0,4%, noch für das Unternehmen, also 5 Milliarden. Da gehen jetzt 13% vom Free Cashflow raus. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen, ne?
Ja, und mit der Ausschüttung ist Meta jetzt eben in einer anderen Liga. Dividenden sind ein stärkeres Commitment als Aktienrückkaufprogramme, sind auch ein Instrument der Kapitaldisziplin, der Kapitalselbstdisziplin, das ist ja gerade bei Zuckerberg auch nicht so ganz unwesentlich. Und darüber hinaus erschließt man sich neue Aktionärskreise, denn viele Institutionen dürfen nun mal nur in sogenannte Dividend-Paying-Securities investieren in den USA. Insofern ein positives Signal.
Und wer kommt jetzt als nächstes? Ich vermute mal, oder ein Kandidat wäre jetzt, ohne auf der Zeitachse konkret zu werden, Alphabet, weil die Cashflows stabiler sind als bei Amazon. Nur einer wird wahrscheinlich nie Dividende zahlen und das ist dein guter Freund Warren Buffett. Aber Berkshire Hathaway spielt eben in einer ganz eigenen Liga. Das ist ja kein klassisches Unternehmen, sondern eher eine Art Fonds oder Vermögensverwaltung, wo man in andere Unternehmen investiert.
Tja, und davon ab war die Reaktion der Börse auf die Big Tech-Zahlen die Indizes auf neue Rekorde geschoben. Und da habe ich so auch gemerkt an der einen oder anderen Zuschrift, so auf einem Allzeithoch wird's manchem Anleger ein bisschen flau im Magen. Da stellt sich dann so Höhenangst ein, aber dafür gibt's eigentlich überhaupt keinen Grund. Denn langfristig sind Allzeithochs der Normalzustand an den Aktienmärkten. Positiver Erwartungswert bei der Aktienrendite heißt, nach einem Allzeithoch kommt früher oder später das nächste Allzeithoch.
Ja, und deswegen ist, glaube ich, immer auf diese Gipfel zu schauen. Ich bin ja jetzt hier in den Bergen. Da verändern sich die Gipfel über Jahre jetzt nicht. Da verändern sich vielleicht die Gletscher, auf denen ich Skifahren war. Allzeithochs können eben auch ein bullisches Signal schauen. Und du hast mal so ein bisschen wieder in deine Datenhistorie geschaut.
Ja, das habe ausnahmsweise mal nicht ich selber gemacht, sondern das hat 314 Research gemacht. Die haben sich nämlich angeschaut, was ist denn passiert, wenn der S&P 500 in der Vergangenheit nach über einem Jahr unter Wasser ein neues Allzeithoch erreicht hat. Das ist ja jetzt gerade passiert. Es waren ja sogar 2 Jahre unter Wasser. Und das ist seit 1954 insgesamt 14 Mal vorgekommen. Das Interessante ist, in 13 von diesen 14 Fällen ist der Index in den 12 Monaten nach diesem Allzeithoch weiter gestiegen. Nur 2007, 2008 und durch die Finanzkrise hat das nicht geklappt. Und da kann man natürlich immer sagen, ja, was bringen jetzt diese empirischen Beobachtungen aus der Vergangenheit? Die sind natürlich keine Garantie für künftige Performance. Aber sie geben vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Comfort. Auf jeden Fall. Allzeithochs als Argument für einen Ausstieg oder temporären Rückzug aus Aktien, das ist töricht. Man kann ja Argumente finden, warum man seine Aktien verkaufen will, aber nicht, oh, sie stehen gerade auf dem Allzeithoch. Das ist kein valides Argument.
Abgesehen davon, dass man dann ja immer noch auch Steuern zahlen muss auf die Gewinne und dann sozusagen zahlt man auf die Gewinne und dann muss man wieder warten, bis man reinkommt. Nein, das lohnt sich meistens nicht, anhand dieser Allzeithochs irgendeine Handlung zu vollziehen. Aber kommen wir mal von einem Allzeithoch zu einem Allzeittief.
Red Flag.
Ja, Christian, während ich hier erst in den Bergen sein darf und davor bei den Weltmarktführern in Schwäbisch Hall, musstest du nach Essen und warst bei einer einstigen Industrie-Ikone. Du bist da, hast da gesprochen als Vertreter der Aktionäre und musstest schauen, bei 5,65 Euro lag, glaube ich, der Kurs, als du da warst. Das ist natürlich schon bitter. ThyssenKrupp ist nicht mehr das, was es mal war.
Nee, das war ja 1987 tatsächlich eines der Gründungsmitglieder des DAX. 1999 haben sie dann die Fusion mit Krupp damals über die Bühne gebracht und die ThyssenKrupp-Aktie stand vor der Finanzkrise oberhalb von 45 Euro und dann begann dieses lange Siechtum und jetzt sind wir bei 5,65 Euro. Ja? Wenn man das mal multipliziert mit 622 Millionen Aktien, dann kommen wir auf einen Börsenwert von gerade mal noch 3,5 Milliarden Euro, was vor allem deshalb bemerkenswert ist, weil ThyssenKrupp nach dem Verkauf der Aufzugsparte 4,3 Milliarden Euro in der Kasse hat. Also
der noch in der Kasse hat, das waren mal mehr, ne?
Also ja.
Also
natürlich.
Das war sehr viel mehr, sie haben Schulden damit zurückgezahlt.
Das auf jeden Fall.
Und sie verlieren weiter, also sie verbrennen vor allem beim Stahl weiterhin Geld, ne?
Sie sind extrem stolz, dass sie im letzten Jahr einen kleinen Free Cashflow hingekriegt haben und irgendwie wollen sie auch jetzt wieder einen positiven Free Cashflow vor M&A haben, aber das ändert ja alles nichts daran. Also der Börsenwert ist geringer als das, was man in der Kasse hat. Das heißt, alles, was das Unternehmen sonst so an materiellen und immateriellem Vermögen hat, Anlagen, Maschinen, Patente, Kundenbeziehungen, das wird an der Börse nicht nur gar nicht, sondern sogar negativ bewertet. Das ist natürlich ein kolossales Misstrauensvotum des Kapitalmarkts und deswegen war ich gespannt auf diese Hauptversammlung, die ich als Stimmrechtsvertreter für die DSW, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, besucht habe, denn es gab ja einen neuen CEO zu bewundern mit Miguel Lopez. Ihr habt ihn genannt in der Wirtschaftswoche, der Trommler. Früher war er nicht Trommler, sondern Chef von Siemens Spanien sowie danach kurzzeitig beim börsennotierten Autozulieferer Norma. Und was mich für ihn ja schon mal positiv eingenommen hatte, ist, bevor er seinen Job angetreten hat, hat er 1,5 Millionen aus seinem eigenen Säckel genommen und dafür ThyssenKrupp-Aktien gekauft. Skin in the game, sowas mag ich und das habe ich ihm auch auf der Hauptversammlung Coram Publico gesagt.
Und wurdest du enttäuscht von seinem Auftritt?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Ja. Leider schon. Also irgendwie wirkt er ein bisschen wie Christian Lindner. Da ist jemand, der mit sehr starken Worten erklären kann, was alles falsch läuft und wo die Herausforderungen liegen. Allein 10-mal hat er den Begriff grüne Transformation gebraucht. Aber wenn es dann darum geht, was er selbst konkret jetzt tut, um diese Herausforderung zu lösen, dann wird's plötzlich jenseits der Buzzwords ziemlich dünn. Ja, Stahlsparte. Hast du angesprochen?
Ja, ich meine, das ist das große Problem natürlich, die Stahlsparte. Die soll jetzt, es gab ja verschiedenste Pläne, wohin mit diesem Stahl. Man wollte ihn erst, eine Option war, ihn auszugliedern, eine andere war, ihn zu verkaufen, in ein Joint Venture einzubringen. Der aktuelle Plan ist ja, ihn in ein Joint Venture mit dem tschechischen Unternehmer Daniel Kretinsky einzubringen. Eine ganz eigene Gestalt, gibt es auch ein schönes Porträt eines Kollegen von mir, der Schwarze Ritter, was der Kretinsky macht, der kauft ja auch sehr viel gerade Braunkohleunternehmungen auf, aber das ist eigene Eigengeschichte. Ja, er ist unter anderem auch Metro Großaktionär. Ja. Also diese Einkaufstour von diesem tschechischen Milliardär sucht seinesgleichen. Ja, aber man ist so ein bisschen ratlos, weil natürlich zieht der Stahl alles nach unten und ThyssenKrupp hat nicht mehr genug Geld, um diese grüne Transformation zu bezahlen, weil so ein Hochofen ist teuer, es kostet über eine Milliarde, den umzurüsten und aufzustellen, dazu braucht man den Staat. Ja, und um dieses Drama kreist man eigentlich seit 2 bis 3 Jahren.
Ja, so, und es ist halt immer wieder dasselbe, ich habe das auch verglichen mit Samuel Beckett, ja, Warten auf Godot, absurdes Theater. Es ist immer wieder die Hoffnung, dass irgendwann eine Lösung kommt, dass es besser wird, aber am Ende wissen wir gar nicht, ob der Godot nicht schon längst weg war und so, man steht da wie Wladimir und Estragon, das ist nichts. Und dann haben wir natürlich immer noch Perlen. Wir haben die ThyssenKrupp Marine Systems, ja, Weltmarktführer bei U-Booten, führend in der Entwicklung militärischer Unterwassertechnologien, also wirklich Zeitenwende-Business. Da heißt es dann, die soll unter Mithilfe des Bundes, weil irgendeiner muss ja für die ganzen Garantien haften, verselbstständigt werden. Aber was heißt denn das und wie will man den Wert optimieren? Und dann ist ja auch die Frage, wird da irgendwas rausverkauft an Private Equity und 5 Jahre später kommt das mit dem doppelten oder dreifachen Wert an die Börse und die ThyssenKrupp-Aktionäre schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Das kann es nicht sein. Auch dazu Milestones nix, ja. ThyssenKrupp Automotive, eine Sparte mit 5,5 Milliarden Euro Umsatz, die auch natürlich vom Thema grüne Transformation erfasst wird, kommt in der Vorstandsrede gar nicht vor. Und auch auf Nachfrage an Herrn Lopez, keinerlei KPIs, Key Performance Indicators, an denen der Vorstand sich messen lassen will und wo man in einem Jahr sagen kann, okay, habt ihr erreicht oder habt ihr nicht erreicht?
Das ist doch glaube ich, mal ein Zeichen, wie wichtig HVs sind, wo man sich wirklich live trifft und nicht nur digital. Da kann man nämlich aufstehen, da kann man in Dialog gehen. Das war wahrscheinlich gut für dich. Aber ich höre so raus, dein Fazit ist weiterhin Finger weg.
Ja, denn die haben es schon in vergleichsweise guten Zeiten nicht geschafft, aus der wirklich großartigen Arbeit ihrer Ingenieure auch betriebswirtschaftliche Werte zu generieren. Warum soll ihnen das jetzt ausgerechnet in Zeiten einer radikalen Transformation mit vielen zusätzlichen Herausforderungen gelingen? Also meiner Meinung nach wäre das Beste, das Unternehmen oben drüber, dieses ganze Dach würde sich schnellstmöglich aufspalten und abwickeln, in einzelne Firmen irgendwie verkaufen und dann brauchst du auch nicht diesen Zentralvorstand, der ja wiederum mit Spartenvorständen sich auch noch abstimmen muss.
Da bleibt jetzt natürlich noch eine Frage, was ist mit Nucera, der Elektrolyse-Tochter, die ThyssenKrupp im vergangenen Jahr an die Börse gebracht hat und an der Konzern nach wie vor rund 50% hält? Wir haben ja auch über Nucera hier gesprochen im Zuge des ganzen Themas Elektrolyse.
Tja, die haben diese Woche ihre erste öffentliche Hauptversammlung und da werden die Aktionäre ebenfalls mit langen Gesichtern sitzen. Ja, nach dem Börsengang zu 20, da ging es zunächst rauf bis 24 Euro, aber dann, trotz der freundlichen Kapitalmarkttendenz, steht die Aktie nun sogar nur noch bei 14 Euro. Und das, obwohl Nucera im Geschäftsjahr 2022-23 den Umsatz um 70% auf 650 Millionen Euro gesteigert hat.
Ja, und was sind die Gründe? Der Auftragseingang, der hat sich halbiert auf weniger als einen Jahresumsatz, obwohl Wasserstoff doch angeblich so ein Boomthema ist.
Ja, und dann das Thema, was uns immer wieder begleitet, nämlich Marge. Wir hatten schon zum Börsengang darauf hingewiesen, dass die EBITDA-Marge seit 2020 von 11,8 über 9,4 auf 3,2% gefallen ist. Und nun sind es fürs Gesamtjahr eben nur 4,4%. 1% geworden, weniger als die zum Börsengang für das erste Halbjahr gezeigten 5%. Und das ist enttäuschend, denn wo so wenig Marge ist, muss nur ganz wenig schieflaufen und schon wird aus dem Gewinn ein Verlust. Insofern bleibe ich dabei, Nucera ist sicherlich eine seriösere Alternative zu diesen Wasserstoff-Glücksrittern vom Schlagenell oder Plug Power, diese ganzen Hoffnungswerte. Ja, aber mir reichen persönlich die Industriegas-Oligopolisten, also Linde, Air Liquide und Air Products and Chemicals, deren Zahlen übrigens auch nicht so dolle waren, jetzt, also Air Products and Chemicals, die reichen mir, um das Thema Wasserstoff im Portfolio zu haben. Das ist keine Option um jeden Preis, sondern es ist, wenn das Wasserstoffgeschäft noch besser läuft, dann werden die profitieren. Aber wenn es nicht die industrielle Breite schafft, von der wir momentan in manchen Bereichen träumen, dann haben die noch genügend andere Geschäfte.
Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ein reichhaltiges Programm von Schwäbisch Hall bis Essen, bis nach Kalifornien, einmal um den Globus. Big Tech und Stahl war dabei. Große Enttäuschung, große Erwartung. Ja, Christian, mir hat Spaß gemacht, mal hier irgendwie aus luftiger Höhe zu senden. Können wir gerne nochmal machen. Ich hoffe, die Luft wird nicht dünner bei anderen Themen. Jetzt habe ich genug gekarlaut und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder.
Ja, du mit deinen Metaphern bist du schon auf dem besten Wege, Christian Lindner Konkurrenz zu machen. Und
bevor
ich noch mehr böse Dinge gebe,
eigentlich war der Podcast vorbei. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, machen Sie es gut. Wir hören uns kommende Woche wieder mit weiteren Themen. Und ja, ich meine, und du hörst Dieter Bohlen, Christian. Das ist viel schlimmer.
You're my heart, you're my soul.
Nein, bevor du anfängst zu singen, machen wir Schluss. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis nächste Woche.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.